2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 23. Oktober 2017, ja, fast genau 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue am Freitagabend. Ich habe mir heute wieder Thomas eingeladen, den ihr schon vom Heimspiel aus der letzten Saison kennt. Moin, Thomas.
Glück auf, Michael.
Thomas, vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen. Wo wohnst du? Wo findet man dich im Internet? Was machst du sonst so und warum gerade Erzgebirge Aue?
Ja, sehr gern. Von hinten ab, warum Erzgebirge Aue? Ich stamme aus Plauen im Vogtland, da aufgewachsen, zur Schule gegangen, Fußball gespielt, Fußball geguckt, noch studiert. Und wenn man da aufwächst im Vogtland, das ist sozusagen die Region neben dem Erzgebirge in Westsachsen, dann geht man natürlich auch gern zum Fußball. Und in der Gegend ist eigentlich nur Erzgebirge Aue oder Wismut Aue früher ein Thema. Mit meinem Vater in den 80ern, der mich dann schon als kleiner Junge mitgenommen hat und mich dann mit dem Erzgebirgs-Wismut-DNA, was man jetzt ja auch marketingtechnisch ausschlachtet vom Verein, infiziert. Und ja, seitdem den Verein nie aus den Augen verloren, auch als ich dann das Vogtland verlassen hatte, erst nach Frankfurt gegangen und jetzt ja seit knapp 3 Jahren hier in Hamburg ansässig und ja, verfolge die Spiele, wenn auch aus der Ferne. Natürlich noch sehr gern und freue mich ja umso mehr, dann mal wieder hier ein Heimspiel vor Ort zu haben, weil das natürlich dann ein Pflichttermin ist, hier im Norden meine Mannschaft mal zu sehen. Und das ist jetzt am Freitag wieder der Fall.
Genau, und im Netz findet man dich auf Twitter, ne?
Auf Twitter unter Tominio7.
Genau. Ja. Okay. Jo, ihr befindet euch gerade in der zweiten Ligasaison nach dem Wiederaufstieg aus der dritten Liga. Letzte Saison seid ihr 14. geworden, habt lange Zeit mit uns da unten sozusagen so ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch gemacht. Und meine Frage erstmal zuerst, wie zufrieden warst du denn mit der letzten Saison? Und dann anschließend, was hast du denn für Erwartungen für diese aktuelle Saison?
Ja, also als Aufsteiger muss man natürlich sehr zufrieden sein, wenn man dann auch gerade nach der Saison dann eben als Nicht-Absteiger feststeht, was ja dann auch tatsächlich erst am letzten Spieltag der Fall war. Und gerade wenn man sich die Konstellation anschaut, vor einem Jahr ungefähr saßen wir schon zusammen oder haben miteinander telefoniert vor dem letzten Spiel hier in St. Pauli. Ihr wart mit Abstand Letzter, wir waren irgendwie Drittletzter. Ungefähr jetzt auch so 9. Spieltag, 10. Spieltag, jeder hatte nur ein paar Punkte gesammelt. Und auch gerade als Aue-Fan, gerade in der zweiten Liga, ist das natürlich das Höchste, womit du rechnen kannst. Und demnach ist natürlich jede Zweitligasaison Gold wert. Und selbst wenn es in die dritte Liga abgeht, ist das für kaum einen Katastrophe. Demnach genießt man, glaube ich, jedes Spiel und demnach hat man auch in der letzten Saison jedes Spiel genossen, auch wenn es in der Hinrunde ziemlich holprig war. Gute Spiele waren relativ selten mit dabei. Ein paar Punkte hat man mitgesammelt, zum Beispiel hier am Millern-Tor letzte Hinrunde. Und die Rückrunde relativ schwach auch wieder gestartet, was dann auch zusammenhing, beziehungsweise was dann auch einen Trainerwechsel auslöste. Im März dann hat man die Reißleine gezogen und Babel Dotschev hat seinen Rücktritt selbstständig erklärt und wir haben dann jetzt im Nachhinein, muss man ja sagen, den absoluten Glücksgriff mit Domenico Tedesco gemacht, den wir aus Hoffenheim geholt haben von der dortigen A-Jugend, glaube ich, der dann durch ganz kleine systemische Umstellungen, die man so von außen mitbekommen hat, dem Verein neu Mannschaft neues Leben eingehaucht hat und so dann Punkt um Punkt gesammelt hat, auch ja das Rückspiel gegen St. Pauli dann auch etwas glücklich gewonnen, aber so Punkt für Punkt gesammelt hat und demnach auch dann doch Richtung Ende der Saison dann relativ gut einen guten Nicht-Abstiegsplatz erreicht. Am letzten Spieltag wurde es nochmal eng, weil dann die Mannschaften irgendwie alle gegen Aue gespielt haben, aber die letzten 10 Minuten hat es dann nochmal sich alles gedreht und Aue ist hat die Saison dann sehr gut abgeschlossen und kann man auch sehr zufrieden sein. Und mit der Power würde man jetzt in die neue Saison gehen. Dann gab es den Trainerwechsel, weil natürlich natürlich das Trainertalent auch die Bundesliga erkannt hat und Tedesco zu Schalke gegangen ist, gab es in Aue auf einmal im Sommer die Situation, dass man ohne Trainer dastand in der Vorbereitung, was ja jetzt auch irgendwie ja der Worst Case ist, hat dann mit Thomas Letsch vom FC Liefering aus Österreich einen neuen Trainer dann auch relativ schnell gefunden, mit dem man dann relativ bescheidene Vorbereitungsergebnisse erzielt hat, was aber jetzt in Aue auch nichts besonders Erregenswertes ist. Aber auch die ersten Spiele in der Liga gingen verloren. Im Pokal ist man relativ sang- und klanglos in Wiesbaden ausgeschieden, sodass man dann auch wieder relativ schnell die Reißleine gezogen hat und letztlich nach nur drei Spielen, also drei Punktspielen, Pflichtspielen entlassen hat und sich wieder auf die Suche gemacht hat nach einem neuen Trainer. Und in Hannes Treves dann fündig geworden ist, A-Jugendtrainer von Holstein Kiel. Und ja, auch mit ihm jetzt wieder Punkte einfach gesammelt hat, sodass man jetzt nach 11 Spielen 16 Punkte hat und natürlich sehr, sehr zufrieden ist. Ich glaube, keiner kann es so richtig glauben, dass wir dann doch in den 11 Spielen die Punkte hier gesammelt haben, weil es spielerisch jetzt zwar im Großen und Ganzen okay war, aber man ja auch einige Spiele relativ glücklich gewonnen hat. Auch zum Fußball dazu. In der letzten Saison traf es auch uns, dass man auch relativ gute Spiele verloren hat. Jetzt ist es mal andersrum und ich glaube, ihr seid sehr zufrieden damit und wir sind es natürlich auch.
Ich wollte eigentlich erst zu den Trainern später kommen, aber jetzt hast du schon so viel über Trainer gesprochen. Ich habe mindestens 4 Namen gehört dieses Jahr. Das ist ja, sag ich mal, ordentlich was los bei euch. Ich glaube, dass natürlich irgendwie der Trainerwechsel ein bisschen bitter ist für euch in der Sommerpause. Ne? Also, ich weiß nicht, gab es da auch Geld für euch vielleicht ein bisschen irgendwie zu holen oder?
Ich glaube, es gab eine Ablöse auch, ja. Aber dennoch glaube ich auch, kann man es Tedesco nicht verübeln, dass er die Chance dann ergriffen hat. Also wann kommt schon mal ein junger Trainer relativ schnell zu einem doch etablierten Traditionsverein in der Bundesliga, sodass ich es ihm jetzt nicht übel genommen habe. Bei anderen Aue-Fans sieht das schon anders aus. Aber im Endeffekt muss man ja auch gucken, wo man herkommt, in welcher Verein man ist. Und das ist eben Aue. Und das gilt für Spieler als auch für Trainer, dass man eben ein Ausbildungsverein ist. Und da gehört es natürlich dazu, so ein glückliches Händchen zu haben. Was in den letzten Jahren oder fast auch Jahrzehnten in Aue immer der Fall ist, dass man so auf Spielerebene immer Glück hatte, Spieler zu holen, die man weiterentwickelt hat und dann Leistungsträger zwar verkaufen musste, dafür aber auch dann doch häufig einiges an Geld angenommen hat, was man wieder gut investiert hat. Jetzt war es auch auf Trainerseite mal so, aber im Endeffekt, wenn man sich mal alles anschaut, glaube ich, würde jeder den Deal wieder eingehen, Tedesco im letzten Jahr zu holen, um uns vor dem Abstieg zu retten und dafür ihn im Sommer wieder ziehen zu lassen und ja wieder einem neuen, jungen Trainertalent die Chance zu geben, der, glaube ich, ja, jetzt etwas die Tradition dann auch von Tedesco weitergeführt hat, im taktischen, vom Spielaufbau her. Vielleicht auch einfach nur, weil es wieder ein junger Trainer ist, der vielleicht auch gerade in die Zeit gut reinpasst oder gerade auch nach Aue gut reinpasst. Und da, glaube ich, auch mit dem Co-Trainer Robin Lenk, der schon seit einigen Jahren in Aue erst als Spieler, jetzt als Co-Trainer, einige Spiele als Interimstrainer hat er diese Saison ja auch gemacht, aber eben noch keine A-Lizenz. Das war das Problem, dass sie ihn nicht fest installiert haben. Dass er, glaube ich, ein gutes Trainergespann und wieder, wie gesagt, ein gutes Händchen gehabt haben, da ein Talent wieder auszugraben.
Und ich denke mal, Tedesco kann man das auch nicht irgendwie übel nehmen. Also da wird auch nicht natürlich nach 4 Monaten so eine große Bindung hergestellt sein, als dass man nicht ein Angebot von Schalke natürlich annimmt. Also das ist ja eigentlich, muss ja eigentlich jedem völlig klar sein, ne?
Ja, also, das zum einen. Ansonsten war noch kurz das Thema, dass er auch die Co-Trainer mitnimmt, was, weiß nicht, ob das jetzt so eine Ente der Boulevardmedien war, aber das wurde auf jeden Fall mal diskutiert. Gab es aber wohl dann ein Machtwort von unserem Präsident, der auch mehr oder weniger der Schwiegervater von Robin Lenk als Co-Trainer ist und da eben wahrscheinlich dann auch seinen Einfluss eben gemacht hat, sodass dann Tedesco allein nach Schalke gegangen ist und eben nicht auch das Trainerteam auch hinter ihm damals, als auch jetzt hinter Treves und Lenk mit einem Fitnesstrainer, mit einem Torwarttrainer, die schon seit Jahren da irgendwie das Grund Konstrukt im Trainerteam stellen, dass die eben nicht mit abgewandert sind, weil das nochmal ein größerer Schlag gewesen wäre, sondern eben nur Tedesco. Also ich glaube, damit können alle leben.
Ja, aber ich glaube auch, wenn der die mitnimmt, was ja heutzutage eigentlich gängige Praxis ist, kann man den dreien das auch nicht vorwerfen, ne, wenn sie zu Schalke gehen. Absolut. Können. Ne? Aber es ist natürlich, ja, natürlich für so einen kleinen Verein ein Riesenloch, wenn da so auf einmal irgendwie drei Leute, die da seit Jahren arbeiten, wegfallen, ist das natürlich birgt das eine riesige Gefahr. Ne?
Absolut. Und deswegen ist es ja so, glaube ich, auch für jeden in Ordnung, gerade eben, wenn man jetzt einen neuen guten Trainer gefunden hat, der auch seine Punkte holt, man nach dem achten Platz ist, trauert, glaube ich, keiner mehr Tedesco nach.
Genau, Hannes Drews hat jetzt in 7 Spielen 4 Siege, 3 Niederlagen eingefahren für euch. Als der zu euch kam, war das für mich so ein bisschen sehr, sehr überraschend, weil, ja, wie gesagt, hattest du auch schon gesagt, junger Trainer, hat die U19 von Holstein Kiel trainiert, völlig unbeschriebenes Blatt, scheint aber so in den letzten, ja, 3, 4 Jahren irgendwie so im Profifußball auch gängige Praxis zu sein, einfach mal jemanden hervorzuholen, der ja über seine, weiß ich nicht, Ausbildung kommt, der eine gute Arbeit macht in einer Mannschaft, die jetzt nicht jeder auf dem Zettel hat, also in dem Fall einer Jugendmannschaft, wird wahrscheinlich auch irgendwie für euer Scouting oder für die Berater sprechen, wahrscheinlich dann jemanden so da hervorzuzaubern, ne?
Genau, also das trifft wieder die Spieler als auch die Trainer, dass da das Scouting-System oder wahrscheinlich auch die Bekanntschaften, Machenschaften im Hintergrund dort gut funktionieren. Tedesco war ein unbeschriebenes Blatt, hätte man eher wahrscheinlich nur auf Spezialistenebene als Jahrgangsbesten des Trainerlehrgangs, glaube ich, 2016 noch irgendwie vor Nagelsmann. Die Lorbeeren hat er mitgebracht, die hat er jetzt in Aue nochmal veredelt und ist jetzt ja auch mit Schalke nicht ganz unerfolgreich. Man muss halt schauen, wie viele Trainer gibt es jetzt auf dem Trainermarkt von den herkömmlichen Namen hin, bis jetzt, wenn es jetzt eben auch darum geht, sogar A-Jugend-Trainern die Möglichkeit zu geben, im Profigeschäft direkt eine Mannschaft zu übernehmen, finde ich grundsätzlich eine gute Entwicklung, bringt mal wieder einen neuen Schwung rein und warum nicht eine Verantwortung mal auf einen etwas jüngeren Trainer zu geben, ist noch die große Diskussion, ja, Laptop-Trainer, neue Systeme, neue Ideen in das Spiel oder auch ins Training einzubringen, glaube ich, schadet dem Fußball insgesamt nicht und Aue hat, ja, wie gesagt, auch gerade mit den zwei Namen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Okay, Trainer, haben wir abgehakt. Kommen wir doch mal zu den Spielern in dieser Saison. Wer ist denn so der Spieler deines Erachtens, der am meisten bisher auf sich aufmerksam gemacht hat? Einfach mal den benennen.
Genau, also in Aue ist es ja immer relativ einfach, weil wir ja oft auch gegen den Abstieg spielen und es dann nicht so viele Spieler gibt, die irgendwie gerade spieltechnisch von der Leistung her auf sich aufmerksam machen. Aber in dieser Saison muss man, glaube ich, zwei Namen nennen. Man kommt nicht an Sören Bertram vorbei, der gerade in der letzten Saison wenig Spiele gemacht hat, im ersten Halbjahr auch noch durch einen Kreuzbandriss verletzt war, deswegen keine Spiele machen konnte und auch in der Rückserie erstmal angeführt wurde und ich glaube erst ganz zuletzt nur ein paar ganz kurze Einwechselmomente hatte, deswegen nicht wirklich zum Zug gekommen. In dieser Saison von Anfang an gut dabei gewesen, ich glaube in fast allen Spielen jetzt von Anfang an gespielt, der Spieler mit den meisten Toren in Aue, 4 Tore insgesamt gemacht, der dann nochmal einen neuen Reizpunkt gerade in Offensive reingebracht hat, weil eben, und das ist der andere Spieler, Pascal Köpke natürlich einer ist, der im letzten Jahr Lebensversicherung war, in diesem Jahr auch schon wieder 3 Tore, 5 Vorlagen, habe ich mal geguckt, in der Scorerliste schon wieder gehabt und auch wirklich sehr gut harmoniert mit Bertram davon, sodass man eben auch etwas den Fokus, was ich ganz gut finde, von Köpke etwas nimmt und eben mit 2 Spielern da in der Offensive jemanden hat, auf den einfach die gegnerische Mannschaft aufpassen muss. Bertram war jetzt verletzt im letzten Spiel gegen Regensburg gestern, hat im Spiel davor sich, glaube ich, das Nasenbein gebrochen, hätte dann aber sogar spielen können mit einer Maske, war dann aber trotzdem im Training verletzt, am Knie ist deswegen jetzt am Wochenende ausgefallen, soll wohl aber hoffentlich jetzt gegen St. Pauli wieder spielen können. Und ja, das sind die zwei, die eigentlich zu nennen sind, gerade in der Offensive, die wirklich die meiste Torgefahr von Aue sorgen. Vielleicht noch einer zu nennen als Dritter im Bunde mit einem Neuzugang auch, Dominik Vitra, hinten in der Abwehr, der mehr oder weniger so die vielleicht auch Libero-Position so einnimmt, weil Aue oft mit einer Dreierkette, Fünferkette, je nach Spielsituation agiert und da wirklich hinten gerade die Defensive sehr gut zusammenhält, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Wenn Aue gewinnt, dann mehr oder weniger fast immer so mit einem Tor Unterschied. Und er sorgt meistens für die Null hinten. Das passt ganz gut und ist gerade durch die Abgänge, die wir hatten in dieser Saison mit Breitkreuz und Samson, die nach Braunschweig gegangen sind, die auch ein herber Verlust waren für die Defensive, hat man da mit ihm einen guten Neueinkauf gemacht, der auch die Defensive gut zusammenhält.
Aber ich glaube auch, dass man durchaus Martin Mennel auch sag ich mal, nennen kann, der auch bei Kicker einen Notendurchschnitt hat von 2,86, was ziemlich gut ist, und der auch jetzt gegen Regensburg eine 1,5 bekommen hat und der uns ja schon irgendwie jahrelang zur Weißblut getrieben hat früher. Natürlich ist es immer so, wenn man bei einer Mannschaft Torwart ist, die unten drin ist, kriegt man auch viel zu halten, kann man sich viel auszeichnen, und aber für mich immer noch einer der besten Torhüter der zweiten Liga auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also das, aber die Antwort kann man seit 10 Jahren, glaube ich, insgesamt, so lange ist, glaube ich, Martin Mennel schon in Aue zu Führungspersonen gewachsen, Kapitän jetzt schon seit mehreren Jahren. Gerade im letzten Jahr hat man es gemerkt, letztes Jahr auf St. Pauli war Martin Mennel verletzt, auch länger verletzt, glaube ich, bis in die Rückrunde hinein, wo wir eben auch gerade in der Hinrunde relativ wenig Punkte geholt haben und man auch gemerkt hat, dann in der Rückserie, als wir eher wieder kamen, ist er einfach ein Ruhepol da hinten drin, holt mal ein paar Bälle raus, die sonst andere nicht gehalten hätten. Hat immer mal ein paar drin, auch gestern im Spiel waren da wieder ein, zwei Dinge drin, wo aber glücklicherweise nichts passiert ist, aber insgesamt klar, einer für mich auch einer der besten Torhüter in der zweiten Liga seit Jahren aber auch.
Ja. Ihr habt gestern unglaublichen Fight, sag ich mal, geliefert. Ihr habt gegen Regensburg 1-0 gewonnen, habt 70 Minuten in Unterzahl gespielt, nachdem Nazarov die rote Karte bekommen hat, weil er beim Einwurf sein Gegenspieler den Ball an Buffy geworfen hat, sozusagen, wie man in Hamburg sagt. Wie ist denn das aufgenommen worden in Aue? Also A, die Aktion, und B, wie ihr dann trotzdem noch gewonnen habt?
Es passt natürlich zu Aue, was ja auch immer so ein Vorurteil ist, was ja aber oft auch bestätigt wird und auch stimmt, dass Aue ja eine ziemliche Kampfmannschaft ist. Das heißt, gerade solche Spiele, wo man vor eigener Kulisse zu 10 über mehr als eine Halbzeit zu 10 spielen muss, muss nicht immer in Aue ein Nachteil sein. Deswegen liegt ja einem das Kampfspiel auch gerade für die Aue-Situation, wenn man sich so die Aufstellungen anschaut oder auch die Spiele, wie mitunter Spiele gelaufen sind, tut sich Aue auch relativ leicht, wenn man eher aus einer geordneten Defensive kommt und nicht zu Hause das Spiel machen muss, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre, wenn man mit 11 Leuten gegen einen Aufsteiger zu Hause spielt. Deswegen fand ich das eigentlich im ersten Moment gestern gar nicht so schlimm. Die Aktion an sich war zum einen natürlich doof, ihm jetzt da aus kürzester Nähe den Ball ins Gesicht zu schmeißen. Wobei, wenn man sich dann eben noch ein paar Mal angeguckt hat, war es jetzt ja auch keine so grobe Tätigkeit, wie es dann jetzt überall in den Medien drin steht oder auch vom DFB jetzt bestraft wurde. Ich weiß nicht, ob es dafür so eine Sache jetzt unbedingt eine rote Karte benötigt hätte. Ich finde es nicht, dass es gerechtfertigt ist. Aber im Endeffekt gab es 3 Punkte. Ärgerlich ist es jetzt, dass Nazarov noch 3 Spieltage gesperrt ist. Ich auch einer der Aktivposten. Unser sicherster Elfmeterschütze, der letztes Jahr von 9 Elfmetern 9 verwandelt hat. Kann man eigentlich nur hoffen, dass es in den Spielen jetzt keine Elfmeter für Aue gibt.
Aber generell ja auch euer Spielmacher, sag ich mal, und wahrscheinlich durchaus eine Schwächung dann auf jeden Fall für das Spiel am Freitagabend, ne?
Ja, hat jetzt dauerhaft von Anfang an gespielt. Ich glaube, die Spielmacherpositionen teilen sich verschiedene Spieler. Bertram Köpke würde ich auch die Position zutrauen. Mario Kvesic, der gestern dann auch von Anfang an gespielt hat und auch eher ein Spielmacher-Typ ist, traue ich auch die Position zu, weil er die auch schon in den letzten Jahren relativ gut ausgeführt hat, wenn er gespielt hat, sodass das ja im Großen und Ganzen klar grundsätzlich eine Schwächung, aber ich glaube, wir haben gute Spieler im Hintergrund mit den genannten, die das auch gut ausführen können. Mhm.
Du bist ja schon mal kurz eingegangen auf die letzten beiden Spiele der letzten Saison, also die letzten beiden Spiele gegen St. Pauli. Da gab es 6 Punkte für euch. Ihr habt 2-1 am Millerntor gewonnen in der 90. durch ein Tor in der 90. Kopfballtor, und ihr habt durch einen wunderschönen Fallrückzieher von Niki Adler in Aue 1-0 gewonnen. Niki Adler verletzt, wird auf jeden Fall nicht spielen am Freitag. Warum wird Erzgebirge Aue dieses Mal nicht am Millerntor gewinnen?
Ja, genau richtig. Niki Adler ist verletzt. Steve Breitkreuz, der im letzten Jahr in der 90. Minute den wunderschönen Kopfball für uns da reingesetzt hat und für den Auswärtssieg gesorgt hat, spielt jetzt in Braunschweig. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das den Ausgleich geschossen hat für Aue. Was Köpke, glaube ich.
Ja,
der spielt wieder mit.
Der hat eine ganz schlechte Halbzeit gespielt, fand ich, in der ersten Halbzeit. Ja. Und hat dann aber trotzdem aus dem Nichts, und das ist seine Qualität, auch dann das 1-1 gemacht. Und ist mir nämlich noch ganz dicht im Kopf geblieben, weil ich immer gesagt habe, aufpassen auf Köpke, der kann was. Und dann war der gar nicht zu sehen. Und auf einmal war er da und hat kurz vor der Halbzeit das 1-1 geschossen. Ne? Nachdem übrigens Marvin Duksch, der gerade bei Holstein Kiel irgendwie komplett aufdreht, das 1-0 durch den Elfmeter in der dritten Minute gemacht hat. Das sei nicht vergessen.
Wollte gerade sagen, also ganz am Anfang das Spiel, ich glaube, wir waren gerade im Gästeblock drin, mehr oder weniger lag dabei schon am Elfmeterpunkt und Aue war schon wieder 1-0 hinten. War natürlich sehr ärgerlich für so ein Spiel, was ja für beide ziemlich richtungsweisend grundsätzlich war und ja gut, ziemlich schlecht losging. Ja, wo ich drauf vertraue, ist einfach die gute Saisonleistung von Aue. Wir sind, glaube ich, relativ unberechenbar für die Gegner als auch für uns eigene Fans. Wir gewinnen Spiele, wir verlieren Spiele, wir gewinnen glücklicherweise etwas mehr Spiele, als wir verlieren. Deswegen stehen wir da, wo wir gerade in der Tabelle sind. Deswegen ist die Hoffnung auf jeden Fall da, auch da wieder 3 Punkte zu holen, würde ich mal als mindestens ein Unentschieden sollte man da auch schon holen, weil Aue, wie gesagt, einen guten Fußball spielt, jetzt mit Bertram hoffentlich wieder in unser torgefährlichster Spieler mit zurückkommt, er relativ gut mit Köpke harmoniert. Ich habe 2 Spiele von St. Pauli dieses Jahr gesehen, was mir auch wieder Hoffnung macht für Aue, wenn ich ehrlich bin. Das Heimspiel gegen Dresden, das erste, glaube ich, habe ich gesehen. Und jetzt gegen Kaiserslautern war ich auch im Stadion, wo ich echt auch von beiden ehrlicherweise ziemlich enttäuscht war, weil es, glaube ich, fand ich ein sehr, sehr schlechtes Spiel war. Und ich glaube auch St. Pauli jetzt grundsätzlich auch gute Spiele macht, auch gerade auswärts gute Spiele macht. Ich würde mal sagen, wenn man ehrlich ist, auch einige Spiele relativ glücklich gewonnen hat, sodass jetzt es, glaube ich, vom Leistungsunterschied jetzt nicht so viel große Unterschiede gibt. Da bin ich mal etwas offensiv jetzt und hoffe einfach auf ein gutes Spiel am Freitag und bin auch gut, dass wir da mindestens 1 Punkt vom Millerntor mitnehmen.
Ich sehe schon, du willst auf meine Frage gar nicht eingehen. Ich hatte nämlich gefragt, warum Erzgebirge Aue dieses Mal nicht am Millerntor gewinnen wird. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn du das nicht beantwortest.
Habe ich gar keine Antwort drauf. Fällt mir echt schwer.
Okay. Also ich denke mal, das wird ein kampfbetontes Spiel. Aue kommt immer über den Kampf und wir sind jetzt mal in der Pflicht, zu Hause auch einen ordentlichen Fight hinzulegen, nachdem wir die letzten 3 Spiele nicht gewonnen haben, aber mit dem Punkt gegen Kaiserslautern halt auch mal wieder 1 Punkt geholt haben. Ich denke mal, wir sind auswärts halt sehr gut. Wir sprechen hier gerade eine halbe Stunde vor Anpfiff in Sandhausen. Das heißt, wir spielen noch einmal, bevor das Spiel am Freitag ist. Und insofern, wenn man auswärts so erfolgreich ist wie wir gerade, dann könnte man halt auch mal irgendwie den nächsten Schritt nach oben gehen, den man dann auch mal wieder zu Hause gewinnt. Und das hoffe ich natürlich. Thomas, wir haben auch schon im letzten Jahr oder in der letzten Saison über den Stadionumbau bei euch gesprochen. Und so wie ich das sehe, soll ja die komplette Fertigstellung jetzt im Dezember sein. Wie sieht's momentan da aus?
Genau, also überraschenderweise, glücklicherweise ist das mal ein Bauprojekt, wo man relativ gut im Zeitplan immer noch ist. Gab wohl jetzt ein paar kleinere Verschiebungen, was sich aber wohl nur ein paar Tage oder weniger Wochen handeln soll. Wenn man ein Fundament irgendwie nicht richtig befestigen konnte. Ziel war es, zum ersten Spieltag in der Rückrunde, also im Januar dann, wenn die Winterpause zu Ende ist, das komplette Stadion komplett nutzen zu können und einzuweihen. Normalerweise war Ziel bis Ende des Jahres ist das Stadion fertig gebaut. Das wird man jetzt, wie gesagt, um einige wenige Wochen verschieben. Aber dennoch hält man am Zeitplan fest, Ende Januar ist das Stadion so weit, dass es eingeweiht werden kann und mit einem ersten Spiel bespielt werden kann.
Und ihr habt euch sogar als Spielertunnel einen Schacht reingebaut, ne, im Stadion?
Ja, man muss ja mit dem Image spielen. Ja, das kennt ja St. Pauli auch.
Nein, sowas kennen wir gar nicht.
Wenn man als Kumpelverein sich darstellt, als Erzbrigade sich bezeichnet, als Fangruppierung. Die große Bergbautradition, die es natürlich zweifelsohne gibt im Erzgebirge, die da auch noch ziemlich behaftet ist, nutzen wir natürlich solche Dinge, um auch das auf den Verein zu übertragen. Und ja, grundsätzlich gehört es natürlich auch zum modernen Fußball zum Teil auch mit dazu, solche Dinge auszuschlachten. Und wenn man ein neues Stadion baut, dann baut man sich halt auch so einen Stadioneingang mit hinein.
Wie viel Plätze wird das nachher haben, das Stadion?
Wird immer noch bei 16.500 Zuschauer bleiben, also vor dem Umbau. Und grundsätzlich reicht auch die Größe her für die Region, wenn man sich mal anschaut, dass Aue gerade mal 17.000, 18.000 Einwohner hat als Kreisstadt. Natürlich auch der Großteil der Fans auch aus der näheren Umgebung zu den Spielen kommen, andere mitunter auch schon etwas weitere Anreise haben. Ist aber im Großen und Ganzen das Stadion relativ selten ausverkauft. Auch mit den 16.500 bisher wird sich wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft dann nicht arg erhöhen. Deswegen bin ich auch zufrieden, dass man jetzt hier kleine Brötchen backt und sagt, wir wollen moderne Stadion, wir wollen moderne, meinetwegen auch ein paar Logen, um ein paar finanzkräftige Sponsoren anzuziehen. Man braucht eine gute Infrastruktur für die Fans, für die Heimfans, Gästefans, eine gute Versorgung, ein modernes Stadion. Und wenn es dann 16.500 Zuschauer nur sind, dann ist es okay. Dann hat man eher mal eine Chance, das Stadion auszuverkaufen, als jetzt so eine große Bude zu haben, wo man im Endeffekt vielleicht auch mal wieder dritte Liga spielen muss, wo ein Drittel oder die Hälfte irgendwie ausverkauft ist.
Okay. Dich muss ich ja gar nicht mehr fragen, ob du am Freitag im Stadion sein wirst. Das hast du ja schon mehrere Male angedeutet heute. Weißt du denn, wie generell irgendwie die Kartenabnahme war in Aue? Ist da komplett ausverkauft worden, der Auswärtsblock? Oder
Wie viele Karten bekommen die Gästefans denn bei St. Pauli? 10%? Waren das immer 10%?
Ja, es ist ja immer so 10%, ne?
Also genau.
Also, bei allen Vereinen, ne?
Genau. So viel werden es nicht werden. Also ich glaube, im letzten Jahr waren es auch mehr als 1.000, die an einem Freitagabend hier nach Hamburg gekommen sind und den Sieg feiern konnten. In diesem Jahr schätze ich auch wieder mit 1.000. Die Ansetzung ist natürlich sehr, sehr ungünstig, gerade für die Fans, die direkt aus dem Erzgebirge kommen. Eine Freitagabend-Ansetzung nervt dann natürlich, zumal auch relativ viele Fans hier gerade das Auswärtsspiel in St. Pauli mitnehmen wollen und vielleicht der ein oder andere dann davon abgestreckt ist und nicht die Reise auf sich nimmt. Aber dennoch war ich letztes Jahr überrascht und bin dieses Jahr demnach relativ wenig überrascht, wenn es wieder knapp an die 1.000 Fans werden, was man, glaube ich, auch hoch einschätzen muss, dass trotzdem eine vierstellige Anzahl hier am Freitag sich aufmacht und ein Auswärtsspiel am Millerntor sich anguckt.
Okay. Ich bin vorhin bei meinen Recherchen zu der Sendung, die wir gerade hier besprechen, noch über eine Anekdote gestolpert bei der Elf Freunde, und das war so eine Clickbait-Überschrift, die da hieß so, ich weiß jetzt nicht, wie es wortwörtlich war, aber so, kennst du eigentlich den schlechtesten deutschen Kicker bei FIFA 18 von EA Sports? Und ja, erzähl doch mal, du kannst am besten vielleicht zur Auskunft geben, denn es ist ein Spieler von Erzgebirge Aue.
Richtig, unser Zeugwart ist der schlechteste Spieler in FIFA 18. Die Bewandtnis, weswegen bei FIFA 18 es einen Spieler gibt, der die schlechteste Bewertung hat und unser Zeugwart ist, dass es ja die Regel in der zweiten Liga gibt, dass man noch Spieler mit einer regionalen Verbundenheit und die, glaube ich, auch vom Verein direkt ausgebildet wurden, benötigt, um entsprechend die Lizenz zu bekommen. Und es war im letzten Jahr bereits Tommy Käsemodel, der auch in diesem Jahr wieder als, ich glaube, Regionalspieler oder wie es heißt, Lokalspieler, Local Player gemeldet wurde. Bei uns seit 2 Jahren die Position des Zeugwarts im Verein übernommen hat, auch noch gar kein alter Kollege, ich glaube, noch keine 30 Jahre alt, hat früher auch selbst ein Auge. Genau, hat selbst in Aue Fußball gespielt, kam aber da eigentlich nie über die zweite Mannschaft hinaus.
Zweite Mannschaft Landesliga, habe ich gelesen.
Genau, kam nieder groß drüber hinaus, vielleicht mal auf der Bank gesessen in einem Zweitligaspiel, aber ich glaube sogar Einsätze im Profi überhaupt keinen gehabt. Und ja, kann gegen den Ball kicken. Das heißt, wenn jemand vom DFB kommt und das ganz gerne mal überprüfen möchte, kriegt er den Ball irgendwie auch noch ins Tor. Aber grundsätzlich eher die Position des Zeugwarts zurzeit inne.
Ja, abgefahrene Geschichte. Also er war tatsächlich auch noch nie im Kader. Also er hat es noch nie auf die Bank geschafft. Ist aber natürlich mit seinen Werten quasi da gelistet in dem Spiel und taucht halt auch mit Name und Rückennummer und so weiter auf. Und ja, sehr kuriose Geschichte. Thomas, letzte Worte vom Spiel, bevor wir dann in der nächsten Woche nach dem Spiel reden.
Ja, ich freue mich auf das Spiel. Wie schon gesagt, es ist für mich immer ja ein Heimspiel. Ich freue mich auf die Fans, die wieder mit hierher kommen. Für mich ist immer so eine kleine Reise in die Heimat, wenn man in den Gästeblock kommt, den Akzent hört, Leute wieder sieht, die man sonst von anderen Spielen schon kennt, die man bei anderen Spielen kennengelernt hat, über Twitter kennengelernt hat. Freue ich mich, die Fans wiederzusehen, einen schönen Abend zu haben, hoffentlich einen erfolgreichen Abend auch für uns zu haben. Im Endeffekt, glaube ich, kann uns als Aue-Fans gerade niemand etwas anhaben. Wir sind super happy mit der Saison und kommen da, glaube ich, auch grundsätzlich mit jedem Ergebnis am Freitag zurecht.
Genau, ist ja auch nicht so ein schlechtes Spiel. Also das spielt der Siebte gegen den Achten, das nochmal ganz nebenbei. Also ihr seid Achter und ich denke mal, das ist für euch auch eine Tabellenposition, ja, die euch, sag ich mal, gut gefällt wahrscheinlich, ne?
Absolut. Also wie gesagt, man muss sich nur das vor Augen halten, wo wir letztes Jahr standen zu der Zeit, wo wir in der Rückrunde standen zu der Zeit. Da ist das jetzt mit 11 Spielen, 16 Punkten Gold wert und riesig. Und die Euphorie ist auch riesig im Erzgebirge. Und ja, damit lässt sich hoffentlich relativ locker die Saison bestreiten.
Okay, dann ja, danke ich dir, Thomas, heute für die Zeit, für das Gespräch. Und wir sprechen uns in einer nächsten Woche wieder. Und ja, den Hörerinnen wünsche ich wie immer ein schönes Spiel am Freitag und bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.